Hallo meine Lieben bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Und heute geht's los mit der zweiten Folge mit Leon Wankum aus unserer kleinen Serie. Wir sprechen über Fiat Money, Bitcoin und Stress. Wir stellen uns die Frage, warum gerade die Captains of Industry heutzutage eigentlich die Hedgefonds-Manager sind, warum wir die anhimmeln dafür, dass sie den Stress der Fiat-Welt am besten aushalten und wie immer mehr Menschen nicht zugrunde gehen, aber wirklich leiden unter diesem permanenten Fiat-Stress, der durch die Inflation ausgelöst wird und wo Bitcoin helfen kann, wo wir beide auch der Meinung sind, dass Bitcoin uns geholfen hat, da wieder runterzukommen, uns Zeit zu nehmen, eigentlich für langfristige Überlegungen, für solidere Arbeit und dass das unserer Meinung nach absolut die Zukunft ist und dass Bitcoin genau im richtigen Moment gekommen ist, als Urmeter des Geldes es möglich macht, überhaupt Wert zu messen und uns dadurch auf eine ganz neue Basis zu setzen, was wir aber, und das ist die Phase, in der wir jetzt stecken, eben privat oder persönlich erstmal erfahren müssen, bevor das Ganze eine gesellschaftliche Relevanz hat. Genau genommen, und auch darüber sprechen wir, bekommen wir ja jetzt doch immer wahnsinnig viel Widerstand aus der Gesellschaft, aus dem Fiat-System, von den Ökonomen und den reichen Menschen, den Investoren und den Politikern und auch warum das so ist, was da dahinter steckt und warum Bitcoin solche auch negativen Emotionen auslöst. Darüber spreche ich heute in dieser wirklich wunderbaren Folge mit Leon, der sich dazu tiefe Gedanken gemacht hat und da ein ganz, ganz toller Gesprächspartner ist. Naja, und ich glaube, ich kann sagen, dass euch das dazu führen wird, dass ihr euch für Bitcoin interessieren werdet, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut. Und ihr wisst schon, was jetzt kommt. Sparplan kaufen, verkaufen, Lightning-Netzwerk und integrierte Wallet, all das gibt es bei meinen Freunden von Coinfinity mit dem Code WasBitcoinBringt. In einem Wort spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten. Schaut gleich mal rein, nach, während oder auch vor dieser Superfolge mit Leon Wankum. Zweite Runde mit Leon Wankum, Bitcoin-Autor, Immobilien- und Bitcoin-Unternehmer. Kann ich das richtig so sagen?
Ja, ich denke schon, aber der Fokus bei mir ist tatsächlich mittlerweile stärker natürlich auf Bitcoin. Aber die Integrierung von Bitcoin im Immobilienbereich ist auch Teil davon. Aber ich bin nicht mehr, wie das zu Anfang war, aktiv auf der Baustelle. Und deswegen würde ich das so bedingt bestätigen.
Sehr gut, das ist gut zu wissen. Nein, Immobilien, also die Rolle Immobilien als Wertspeicher und ganz konkret die Veränderungen, die Bitcoin da bringt, über die werden wir später noch sprechen. Aber ich möchte heute ein Fass aufmachen, das mir total am Herzen liegt und das wir auch in der letzten Folge angefasst haben. Würdest du sagen, dass das, was wir als Stress bezeichnen, dass das ein Phänomen unseres Geldsystems, diese mit der Inflation, der Ausweitung, dem Fiat Money ist?
Ich glaube, das sind so große Themen, dass man natürlich sehr vorsichtig sein muss mit seinen Antworten, weil es ist schwierig, solche Dinge auf eine Metric, also zum Beispiel zu sagen, aufgrund der Inflation haben wir so viel Stress, aber es ist schwierig, dass so diese Verbindung so einfach herzustellen, aber ich werde das jetzt mal versuchen, anhand von meinem persönlichen Werdegang und dann auch an den Dingen, die ich so um mich herum sehe und erlebe. Also ich bin nach meinem Studium in die Fiat-Welt gegangen. Also ich komme aus dem, viel mit Philosophie hat's angefangen, aber dann dachte ich, okay, ich muss jetzt was Praktischeres im Master machen. Ich habe auch BWL Bachelor gemacht, zusätzlich zu dem Philosophie-Bachelor, aber ich habe dann noch Financial Economics studiert, VWL, aber mit einem ganz klaren Fokus auf Behavioral Economics. Also da gehst du dann eigentlich so in den Bereich Unternehmertum, Marketing und VWL und da wirst du dann Banker, also Trading im Endeffekt. Also es ging eigentlich Behavioral Economics und Trading, das waren so meine beiden Schwerpunkte.
Du hast eigentlich die perfekte Fiat-Ausbildung genossen.
Ich habe eigentlich die perfekte Fiat-Ausbildung genossen, genau. Und im Studium ging es schon los, also ist ja auch super. Also ich glaube, das hat mir auch viel geholfen. Ich habe mir jahrelang persönlich Vorwürfe gemacht, dass ich diesen Fiat-Weg gegangen bin und nicht sofort den Bitcoin-Weg gegangen bin. Aber heute habe ich verstanden, wieso das zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen hat und wieso mir das auch überhaupt hilft, Bitcoin wirklich im Detail, zumindest im Ansatz, verstehen zu dürfen, verstehen zu können, sofern das möglich ist. Aber nach dieser Fiat-Ausbildung, wo das Studium schon einfach ja, also ich will mich jetzt auch nicht beschweren, aber wie die Studiengänge halt so sind. Ne? Du fängst morgens um 8 an und abends um 12 hörst du auf. Und das war eben dann für den Master so. Und danach bin ich in die Arbeitswelt gegangen. Und das war einfach, ich bin morgens um 5, 6 aufgestanden und ich bin abends um 12 oder 1 ins Bett gegangen. Das habe ich, ja, jahrelang gemacht.
Und was hast du da gemacht? War das schon Immobilien?
Das war die Immobilie, ja. Also die Projektentwicklung. Da bin ich in die Schule, das hätte ich sagen sollen, da bin ich in die Projektentwicklung gegangen, also Immobilienentwicklung, aber es ist eigentlich eine Investmentfirma, Schwerpunkt Immobilien. Ich habe mich auch mit Aktien, ich habe auch Aktienportfolios gemanagt, also dem Investieren generell, primär Asset Immobilie, aber auch Equities, also auch Aktien. Mhm. Und ist also purer Stress. Und insbesondere, wenn es gut lief, war der Stress noch größer. Wobei man ja eigentlich sagen könnte, es läuft gut, ich kann mich etwas zurücknehmen. Aber das Problem ist, glaube ich, bei mir gewesen, dass ich unterbewusst gedacht habe, ich bin nur erfolgreich, wenn ich gestresst bin. Und auch aus meiner Kindheit, man kennt das ja so, man sieht die Fotos von diesen gestressten Leuten noch in den 80er Jahre ist noch ein bisschen zu früh, das habe ich dann übers Fernsehen mitbekommen, weil als ich groß geworden bin in den 90er Jahren, am Ende, insbesondere die frühen 2000er, habe ich immer die ganzen Leute gesehen mit ihren Handys in Anzügen, immer alle sehr busy und das war eigentlich so unterbewusst dann mein Vorbild. Und dachte, so möchte ich sein, ein erfolgreicher Mensch ist extrem busy. Und dieser Stress, was der eigentlich mit einem macht, das konnte ich natürlich als Kind gar nicht einschätzen. Und als ich dann angefangen habe, Bitcoin in mein Leben zu integrieren, also am Anfang war es so, ich habe mich fokussiert auf die Projektentwicklung, das heißt das Finden von Grundstücken, die Finanzierung und dann auch die Bauausführung und auch die Verwaltung. Aktien und Bitcoin war mehr so just for fun. Ich spare auch immer so ein bisschen in Bitcoin. Und dann nach ungefähr 5 Jahren habe ich mal geguckt, wie performen denn die ganzen Assets und habe gemerkt, Bitcoin, das habe ich eigentlich schon vergessen, da habe ich mich gar nicht drum gekümmert, ich habe das nur regelmäßig gekauft, habe mich damit null beschäftigt, also null beschäftigt im Sinne von, dass ich mich tatsächlich in den Anfangsjahren sehr wenig mit der Geschichte und von Bitcoin beschäftigt habe. Ich habe mich mit der österreichischen Schule intensiv beschäftigt während meines Studiums. Ich habe mich
tatsächlich, also da bist du dann schon während dem Studium durchaus drauf gekommen.
Ja, ja, also auch insbesondere die Cypherpunks. Ich habe meine Masterarbeit über Bitcoin geschrieben, aber das war mehr so, ich hatte ein akademisches Interesse an alternativen Währungen und Bitcoin hat mich fasziniert. Ich habe die österreichische Schule kennengelernt, Ludwig von Mises und dann auch die österreichische, ja, der amerikanische Zweig der österreichischen Schule, insbesondere Murray Rothbard.
Mhm. Habe ich auch viel gelesen, ja. Sehr, sehr, ein sehr unterhaltsamer Autor.
Sehr unterhaltsam, ja. Definitiv. Und mit den Cypherpunks habe ich mich beschäftigt. Und mit den ganzen Alternativen, die es vor Bitcoin gab, also eCash, Bitcoin und was es da eben so für Alternativen gab. Aber es war mehr so, wie man halt eine Masterarbeit schreibt. Du beschäftigst dich damit, aber du gibst dem eigentlich gar nicht so viel Bedeutung. Ich habe aber trotzdem natürlich dann angefangen, so ein bisschen in Bitcoin zu sparen. Und dann nach einiger Zeit habe ich gemerkt, das Asset, mit dem ich mich eigentlich am wenigsten gestresst habe, performt am besten. Und habe ich gedacht, wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, dann geht vielleicht der Stress weg. Das habe ich dann auch gemacht. Und die Rendite wurde dann immer höher. Da habe ich gesagt, ich kann jetzt ohne diesen Stress, kann ich erfolgreich sein, was auch immer erfolgreich bedeutet. Ich sehe Erfolg als das Nutzen des eigenen Potenzials. Also ich spreche jetzt nicht von der monetären Ebene, sondern ich spreche davon bei mir zum Beispiel. Ich habe gemerkt, dass ich auf einmal gerne schreibe. Das gibt mir sehr viel. Ich meine, mich stresst es teilweise auch total. Aber das ist dann auch Druck, den man sich selber macht. Aber es gibt mir doch sehr viel. Und habe gemerkt, dass dieses Busy-Sein, dieses immer am Telefon-Sein, verschiedenen Zeitzonen und diese ganze Fiat-Attitüde, die hat mir auch überhaupt gar nicht dabei geholfen, mein Potenzial sozusagen ausschöpfen zu können. Und es ist trotzdem so, ich stehe heute früher auf als damals und ich genieße das Leben auch mehr. Das heißt ja nicht, dass ich nicht mehr aktiv bin. Also ich bin noch aktiver und ich kriege auch mehr auf die Reihe, aber ich habe viel weniger Stress.
Das ist interessant, dass du dann über Bitcoin quasi, du hast die Performance verglichen und dann hast du gemerkt, offenbar gibt es doch keinen Zusammenhang zwischen dem Stress und dem Erfolg.
Genau, das ist so, das heißt aber nicht, dass Erfolg nicht mit harter Arbeit einhergeht. Also ich erinnere mich immer, mein Großvater hat immer zu mir gesagt, mein Junge, wenn du was werden willst, musst du hart arbeiten. So. Das ist klar, harte Arbeit, aber harte Arbeit kann auch Spaß machen, die kann ja auch erfüllen.
Das muss kein Stress sein.
Ja.
Harte Arbeit ist nicht automatisch von einem Termin zum anderen zu hetzen und permanent am Handy zu hängen.
Ja.
Sondern das ist eher eine Also wenn du, wie soll ich sagen, jetzt mal ganz banal ausgedrückt, was ist harte Arbeit? Wenn ich hart auf dem Feld arbeite, wenn ich hart auf der Baustelle arbeite, wenn ich hart als Schmied oder was auch immer arbeite, dann habe ich ja, da kann ich ja gar nicht permanent am Telefon hängen. Das ist eigentlich das Gegenteil von harter Arbeit, sondern das ist eher die Simulation. Und deswegen war das auch meine Frage, wie stark das deiner Meinung nach mit dem Fiat-System zusammenhängt. Weil offenbar gibt es einen Zusammenhang.
Doch, ich denke schon, definitiv. Und vielleicht kann das jeder mal machen. Guckt mal in eurem Umfeld. Da habt ihr sicherlich Freunde, die Bitcoin oder Krypto zugewandt sind. Insbesondere Bitcoin und Leute, die es nicht sind. Und ich möchte jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass die Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigen, einen etwas optimistischeren Ausblick auf die Zukunft haben. Und die, die das nicht haben, die sind sehr dystopisch und denken, oh mein Gott, oh nein, und was mache, und das wird alles immer teurer, ich habe immer weniger Zeit, weniger Stress. Manche wissen auch gar nicht, wieso. Also ich habe viele Gespräche mit Bekannten und Freunden, die dann darüber klagen, es wird alles immer teurer und so. Und dann sage ich, ja, aber wieso ist das so? Also das wird immer teurer, weil die Geldmenge vermehrt wird. Und die Vermehrung der Geldmenge führt dazu, dass bestehende Geldeinheiten weniger Kaufkraft haben, weil die Produktivität steigt ja nicht. Also zu denken, durch die Vermehrung von Geldmenge steigt die Produktivität, ist eine, wie die Amerikaner sagen würden, Intellectual Fallacy. Mhm. Und das kann ich auch an einem ganz einfachen Beispiel einmal so darstellen. Sagen wir, es gibt 10 Euro und 10 Eier. Was kostet ein Ei? 1 Euro. Dann auf einmal wird die Geldmenge verzehnfacht. Jetzt gibt es 100 Euro und 10 Eier. Dann kostet ein Ei 10 Euro, deswegen gibt es nicht mehr Eier. Also die Vermehrung der Geldmenge führt nicht zu mehr Wohlstand. Und ich glaube, diese Verbindung ist wenigen Leuten klar. Und die denken, die müssen noch mehr arbeiten, noch mehr stressen. Jetzt muss ich richtig Gas geben. Also jetzt, wo das schwieriger wird, noch mehr Willenskraft. Und das ist auch etwas, das, glaube ich, im Dachraum, in der deutschen Kultur, der Glaube an Willensstärke und ich kann mit Willensstärke alles erreichen, das ist natürlich nicht schlecht. Aber nur weil der Ferrari schneller fährt, bedeutet das nicht, dass ich durch die Wand komme. Und vielleicht ist es manchmal interessanter, so wie Wasser, sich einen Weg zu suchen, der am einfachsten ist. Und Bitcoin hat mir halt, und ich spreche jetzt einmal von mir selber, einen gewissen Weg eröffnet, der leichter ist. Es ist etwas spielerischer. Das Leben ist etwas spielerischer. Ich habe nicht mehr so viel Angst täglich. Wenn ich morgens aufwache, bin ich eher mit Zuversicht erfüllt. Persönlich kommen immer irgendwelche Dinge. Stress kommt immer. Egal, ob es ein Todesfall ist oder auch erfreuliche Nachrichten wie die Geburt eines Kindes. Alles ist ja mit Arbeit und ich sage jetzt mal Stress.
Aber genau, also für mich ist das alles kein Stress.
Okay.
Stress ist für mich wirklich dieses Hamsterrad, in dem du auch sehr erfolgreich sein kannst. Aber wenn du eben permanent nur schneller aus dem Hamsterrad, selbst wenn du viel Geld verdienst, du hast den Ferrari erwähnt, der Fiat-Stress ist ja nach oben hin offen. Ja. Du kannst ja Milliarden haben und es gibt immer noch jemanden, der hat mehr als du. Ja. Und dann willst, also das ist wirklich nach oben offen, während du Bitcoin dem entgehen kannst, beziehungsweise du kannst dem auch entgehen, wenn du dich aus anderen Gründen aus dem löst, aber ich glaube, dass es schwieriger ist. Bitcoin, ich glaube, die meisten Menschen, mich inklusive, die meiste Zeit daran scheitern, dass sie sich ja nicht als Agenten ihres eigenen Lebens sehen, sondern eher als Passagiere. Mhm. Und dass Bitcoin dich quasi dazu zwingt, irgendwann festzustellen, hey, ich kann da aktive Entscheidungen treffen, ich kann es auch anders machen, während das den meisten Menschen halt schwierig fällt. Wenn du gehst in die Schule, wird jetzt gesagt, die Zeit gehört nicht dir, du wird gesagt, was du tun musst, dann gehst du auf die Uni, dann hast du einen Chef im Büro, ja, und dann plötzlich bist du in einer Welt, im schlimmsten Fall hast du dann auch noch Fiat-Schulden, das ist dann wirklich der ultimative Stress, weil dann musst du dich dann auch noch quasi dafür sorgen, dass du diese Schulden bedienst in Fiat und dann bist du quasi ein Gefangener dieses Systems und mache ich auch niemandem einen Vorwurf, niemandem einen Vorwurf. Du hast vorher Krypto, wenn ich halte auch Krypto genauso für Fiat-Stress, ja, weil du ja permanent daran denken musst, welche Coin kaufe ich jetzt, wann verkaufe ich sie, das ist ja alles kein Leben in dem Sinn, also das, sondern eigentlich geht es ja darum, dass wir bei Bitcoin uns absichern können gegen diese Inflation eigentlich und dadurch mental in der Lage sind, den Stress loszulassen und uns auch mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht uns wichtiger sind.
Definitiv. Man kommt dann, glaube ich, auch in der Persönlichkeitsentwicklung so für sich selber aufs nächste Level. Also man formt ganz andere Gedanken, wenn ich das jetzt mal vergleiche. Wie war das, wie ich während meiner Zeit im Hamsterrad aufgestanden bin? Eigentlich bin ich aufgestanden, war schon, ich muss los, Wecker geht, schnell duschen, vielleicht habe ich noch Zeit, was zu essen, meistens auch nicht. Dann geht's los ins Büro, dann habe ich Aufgaben, tak, 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 tak. Mittagessen kommt vielleicht auch noch zu kurz. Abends schaffe ich es dann noch zum Sport. Ich habe eigentlich dann gar keine Zeit, mich mit gewissen Themen zu beschäftigen. Und deswegen habe ich auch eigentlich großes Verständnis dafür, dass Leute Bitcoin ablehnen, weil die sind so gestresst, die haben gar keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und das triggert die Leute sogar, weil die Leute denken, so, das ist so einfach, aber es ist nicht einfach, sich nicht zu stressen, weil der Dopamin, also wir sind daran gewöhnt, ständig Dopamin-Booster zu bekommen, sei es, was du angesprochen hast, Social Media, selbst der Wecker am Morgen, der Stress am Morgen, ich muss schnell ins Büro, das ist ein gewisses Dopamin, was da auch ausgeschossen wird, da ist jetzt vielleicht kein Serotin dabei, deswegen bin ich nicht glücklich, aber es ist ein gewisses Level an Energie und das ist Stress, das ist vielleicht keine positive Energie, aber das gibt auch ein gewisses Lebensgefühl und die Leute triggert das teilweise richtig, wenn man denen von Bitcoin erzählt, weil es stellt die vor die Aufgabe, ihr eigenes Leben, ihr eigenes Handeln und das System, in dem man sich befindet, zu hinterfragen und das macht auch Angst. Ne?
Also ja. Das ist ja ultra unangenehm.
Ja.
Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich dann relativ schnell zu weit gegangen bin, zu sagen, ich mache mich auch selbstständig und dann muss ich dann niemanden mehr antworten und beziehungsweise bin ja in der Bitcoin-Welt und habe dort viel Verständnis. Aber wenn du schon weit fortgeschritten bist, dann einen Kurswechsel hinzulegen, ist ja schwierig bis unmöglich. Also ja. Das ist ja, da verstehe ich auch, dass die Ablehnung ist. Ja? Also wir haben in Bhutan. Was dort faszinierend ist, ist, dass die Offenheit gegenüber Bitcoin ist enorm, weil von oben herab bereits gesagt wird, Bitcoin ist okay. Und du hast noch dieses mentale Interesse. Ich habe zum Beispiel dort mit einem geredet, der das Institute of Happiness betreibt, und wo es genau um das geht. Also genau um diese Frage, wie kann ich eigentlich ein gutes Leben leben und wie geht's mir gut und so. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, und wir im Westen sind halt gestresst wegen diesem Fiat Money. Und deswegen, und da hat er zum ersten Mal, der kommt aus dieser ganzen mentalen Ecke, zum ersten Mal verstanden, dass es möglicherweise wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen dem ökonomischen System, dem ökonomischen Stress und quasi dem mentalen Stress. Mhm. Und dann haben wir auch getroffen einen Ökonomie-Nobelpreisträger, einen Träger der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis. Es gibt ja keinen echten Ökonomie-Nobelpreis, sondern der wird ja auch von einer Zentralbank gestiftet. Das ist ein Fiat-Preis.
Ja, die Geschichte ist auch interessant des Nobelpreises und was der vorher gemacht hat. Und das ist eigentlich auch eine Art Whitewashing gewesen. Können sich die Leute mal...
Der Nobel selbst, meinst du, wegen dem Dynamit und so.
Genau.
Ja. Aber da gibt es ja noch den Ökonomie-Nobelpreis und der ist ja ein Fiat-Preis. Also der wird gestiftet von der schwedischen Nationalbank. Mhm. Und als Hayek ihn bekommen hat, hat er auch nur den halben bekommen. Mhm. Und der andere ging an Günnar Myrdal, ein schwedischer Sozialist.
Okay.
Ja, also da hat man ihm nur den halben gegönnt. Mhm. Und bei der Konferenz war eben Joseph Stiglitz. Mhm. Der berühmte unter Anführungszeichen Nobelpreisträger. Und der wurde also von einigen Bitcoinern dort auch angesprochen auf die Frage, was hält er von Bitcoin? Mhm. Und er hat nicht geantwortet, seine Frau hat geantwortet, was auch schon mal interessant ist. Und die hat gesagt, we hate it. Mhm. Und ein Nouriel das too. Nouriel Roubini, der absolute Oberkomiker unter den Ökonomen. Und da haben wir viel darüber nachgedacht, woran das liegt. Und das ist natürlich, wenn du schon im Fiat-Game so weit fortgeschritten bist, dass du auch schon Fiat-Nobelpreis und Fiat-Ökonom und so, dann ist es wirklich eine Bedrohung. Das löst für dich dann auch gar nichts mehr.
Ja, es ist auch, vielleicht ist es auch sehr, ist eine gewisse Wut auch. Also das finde ich interessant.
Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Mark Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht's sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WasBitcoinBringt sparst du dir 5% gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, naja, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WasBitcoinBringt für -5%.
Nassim Taleb.
Eine Emotion, ne?
Ja, eine Emotion. Ja, Nassim Taleb ja auch. Also Josef Steglitz hat mich sogar, das war auch so jemand, der mir während meines Studiums, ich habe auch ein, zwei Bücher von ihm gelesen, er wurde auch so sehr hochchauffiert, ähnlich wie Keynes. Interessant, dass du ihn ansprichst. Und Nassim Taleb, der ja eigentlich auch mit der Theorie von Antifragilität, also dass etwas über Dauer mit Druck stärker wird, wenn es diesen Druck quasi standhält, ja eigentlich so das Blueprint gelegt hat für das, was Bitcoin ist, weil Bitcoin, da kommen wir wieder auf die Volatilität zu sprechen, sich ja immer wieder aufrafft und über diese Bärenmärkte diese Resilienz aufbaut, die dann dazu führt, dass das System quasi fortschreitend in die Zukunft weiterhin existieren kann und unzerstörbarer wird. Und diese Menschen lehnen Bitcoin ab, weil ich glaube, es ist ja auch, ich meine, deren Lebenswerk wird ja so ein bisschen damit in Frage gestellt. Und ich habe mich oft gefragt, ich habe ja auch viel Kontakt mit Vermögensverwaltern, einmal aus dem Studium oder Leute, die man kennenlernt. Ich wollte gerade sagen, keiner, aber das stimmt nicht. 10% stehen Bitcoin sehr offen gegenüber, aber 90% nicht. Und ich habe lange gefragt, wieso ist das so? Die könnten doch so eine hohe Rendite erzielen über dieses Asset. Aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, bedroht es ja deren Existenz. Wenn ich heute, also es gibt dann so große wie ja, Stanley Druckenmiller oder Peter Lynch, die haben über so und so viele Jahre, oder Bill Miller, die haben über so und so viele Jahre so und so eine Performance hingelegt. Die ist immer so zwischen 15% und 25%. Und das ist dann immer zwischen 10 und 15 Jahren. Und dann sind es also auch zu Recht die Großen der Finanzindustrie. Aber wie interessant ist es, es gibt Plebs, die keiner kennt, die haben pro Jahr, also im Average, eine Rendite von 50% oder 60%. Du brauchst den Vermögensverwalter also eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, gar nicht mehr, weil du einfach dein Geld in Bitcoin stecken kannst. Natürlich möchte das nicht jeder hat die Zeit dafür, deswegen wird es auch Dienstleister geben, die dann die Menschen dabei an die Hand nehmen und sagen, wie man Bitcoin kaufen kann, wie man Bitcoin halten kann, wie man Bitcoin nutzen kann, sei es als Sicherheit oder als Asset auf dem Balance Sheet, also da werden sich dann ganz andere Finanzdienstleister auch zurecht wieder bilden. Aber die bestehende Finanzindustrie und die Vermögensverwalter werden eigentlich durch Bitcoin teilweise ja obsolet gemacht. Hm?
Ich finde schon den Ausdruck Industrie interessant. Es gibt auch eine HBO-Serie, glaube ich, die, wo so auch so solche Fiat-Helden geht in der City, die heißt auch Industry. Hm. Ja? Das ist ja keine Industrie. Es wird ja nicht erzeugt. Also es ist ja die Vorstellung, dass die Könige unserer Finanzwelt, das geht ja zurück bis zu diesen Masters of the Universe in den 80er Jahren, ja, Gordon Gekko etc. pp. Ja, dass sozusagen früher waren die Captains of Industry, waren Öl und Autos und Dinge und die haben was erzeugt. Und jetzt mit der Fiat-Bubble quasi, plötzlich, 70er Jahre geht's los, dann kam die Inflation und dann 80er, 90er, 0er Jahre ist die große Zeit der Fiat-Industrie. Ja? Mhm. Plötzlich sind das höchste Gebäude der Stadt ist eine Bank und der beste Job, den du haben kannst, ist irgendwie Hedgefondsmanager. Ja? Mhm. Billions, auch eine Serie. Ja? Das ist doch völlig bescheuert. Also ich meine, das ist ja absurd. Die machen ja nichts. Die verschieben ja den ganzen Tag nur Geld hin und her. Und klar, es muss so etwas geben wie Vermögensverwalter, das sehe ich ein, das ist aber für mich nicht diese Spekulanten, und das meine ich jetzt nicht negativ. Mhm. Natürlich bin ich neidisch auf ihre Milliarden, ja, das ist ja gar nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, was machen die denn? Also die werden quasi eigentlich dafür bezahlt, dass sie den ultimativen Fiat-Stress resilient durchstehen und das jahrelang erfolgreich, ja, und dann werden sie dafür gefeiert. Aber geleistet haben sie in dem Sinn eigentlich nichts.
Ja, also es gibt sicherlich doch einige und viele, die auch was leisten. Aber ich gehe schon d'accord mit dem, was du sagst. Und das ist, finde ich, auch sehr gut beschrieben, weil die Leute werden dann respektiert, weil sie sich mit diesem Stress, weil sie diesen Stress aushalten können. Also jemand ist erfolgreich, weil er stressresilient ist. Ne? Mhm. Weil er so auf Teufel komm raus das Ganze durchgezogen hat. Aber eigentlich, wie du gesagt hast, ist die Dienstleistung, ja, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, nicht mehr notwendig. Also Ja, ich meine, das klingt jetzt vielleicht auch hart. Ich möchte jetzt auch keinem zu nahe treten. Aber die Vermögensverwaltung, so wie wir sie kennen, das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und das hat BlackRock auch erkannt, aus meiner Perspektive. BlackRock hat, ja, BlackRock hat, das ist meine Perspektive. Ich meine, meines Wissens hast du, glaube ich, mit Larry Fink schon mal ein Interview gemacht. Mhm. Ich habe, persönlich habe ich ihn noch nicht kennengelernt, aber wenn ich mir seine Interviews angucke, der hat einfach verstanden, eigentlich macht uns Bitcoin obsolet, unsere ETFs. Bitcoin, das hatten wir letztes Mal angesprochen, fungiert ja als eine Art ETF auf den globalen Einfallsreichtum, weil aus meiner Perspektive die mit intelligentesten Menschen der Welt Bitcoin nutzen, um ihre Produktivität zu speichern. Und das passiert global. Also ist Bitcoin so etwas wie ein globaler Index auf den Einfallsreichtum. Und irgendwann wird es möglicherweise auch ein globaler Index für die Produktivität, wenn die Mehrzahl der Individuen in der Welt ihre Produktivität in Bitcoin speichern. Es ist so ein globaler Produktivitätsindex. Aber ich kann jetzt Bitcoin kaufen, ich brauche kein ETF mehr, ich brauche kein MSCI World, ich brauche nicht mehr diese Diversifizierung. Und ich möchte einmal kurz etwas zu der Diversifizierung sagen, weil oft fragen mich Leute, hey, willst du dich nicht diversifizieren? Und sage ich denen, ich bin diversifiziert, du nicht. Und ich erkläre dir jetzt auch, wieso. Wenn ich eine Staatsanleihe halte, Gold ist vielleicht anders, aber die Immobilie nehme ich damit rein, dann habe ich verschiedene Währungen und ETFs. Was ist der Denominator? Was ist die Rechnungseinheit? Wo drin wird jedes einzelne Asset bemessen? In einer Fiat-Währung. Das heißt, ich bin einfach zu 100% im Fiat-System. Ja, ich bin zwischen verschiedenen Assets diversifiziert, aber das ist eigentlich eine Täuschung. Ich bin immer noch abhängig von dem Asset, mit dem das Ganze sozusagen denominiert wird, beziehungsweise mit dem die Werte dieser Assets berechnet werden, und die Rechnungseinheit ist der Euro oder der Dollar oder jegliche Art von Fiat-Währung. So, bei Bitcoin ist es jetzt aber so, bei Bitcoin kann ich mich tatsächlich diversifizieren, weil ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte Bitcoin halten, das reicht eigentlich auch schon. Da bin ich genauso viel oder genauso wenig diversifiziert wie jemand, der 5, 6 Assets hat, die im Euro-Raum, Fiat-Raum denominiert werden. Und dann kann ich noch Aktien von Bitcoin-Unternehmen halten. Ich kann zum Beispiel investieren in Miner, weil die eine höhere Rendite haben als Bitcoin. Wenn ich das Risiko eingehen möchte, das ist ja dann dem Individuum überlassen. Ich könnte sagen, ich halte Bitcoin und ich spekuliere und ich investiere in Aktien. Plus ich habe noch einen Job, der Einkommen generiert. Und das ist persönlich meine Diversifizierung, die ich für sinnvoll halte. Erstmal Einkommen generieren, eine Dienstleistung oder ein Produkt dem Markt anbieten, die einen Wert hat, wo einen Menschen Geld für geben. Das ist immer Schritt Nummer 1. Dann das Sparen in Bitcoin. Und wenn man möchte, kann man investieren in Bitcoin-Unternehmen. Muss man aber auch nicht, weil die Rendite von Bitcoin so gut ist und auch steuerbereinigt, ja eigentlich fast unschlagbar, in Deutschland zumindest. Und deswegen ist für mich dieser Begriff Diversifizierung, das ist eine Art Täuschung eigentlich.
Da gibt es dieses coole Meme, das offenbar, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es wird schon was Wahres dran sein, dass Bill Gates offenbar sehr viel seiner Microsoft-Aktien verkauft hat, um zu diversifizieren, weil ihm Warren Buffett dazu geraten hat. Und dass möglicherweise sogar Steve Ballmer, der CEO von Microsoft war, ich habe es mal gelesen, vielleicht stimmt es, vielleicht nicht, also bitte prügelt mich nicht, aber dass der inzwischen sogar reicher sein dürfte als Bill Gates, weil der einfach seine Microsoft-Aktien behalten hat und Bill Gates ultimativ noch viel, ich meine, der hat ja auch seine, also hat der eine oder andere Milliarde, so ist es nicht, aber quasi die Diversifizierung mir jetzt sozusagen auf dem Papier gar nichts gebracht hat, ja. weil sein Unternehmen Microsoft so viel stärker ist als der Gesamtmarkt. Und das ist natürlich faszinierend, dass mit Bitcoin eine Privatperson, eine Einzelperson oder auch eine Firma jetzt sich seine Energie, seine Kaufkraft abspeichern kann und sich dann um andere Dinge kümmern kann. Also du hast jetzt gesagt, naja, dann kann ich ja wieder arbeiten gehen und das ist vielleicht auch die Antwort auf die Frage, warum Bitcoin keinen Cashflow unter Anführungszeichen produziert. Ja, den kannst du ja anderweitig produzieren, indem du zum Beispiel arbeiten gehst oder eine Unternehmen aufbaust oder auch von mir aus auch andere Assets hältst, in denen Cashflow rauskommt. Mhm. Aber Bitcoin ist nicht dafür da, die Cashflows zu gehen. Bitcoin ist dafür da, den Cashflow der Vergangenheit in die Zukunft zu transportieren, wenn du ihn abrufen. Also einfach sparen. Es ist einfach, wir können wieder sparen. Und das ist das, was ich glaube, ich, wenn wir fragen nach dem Stress, dieses nicht sparen können, ich glaube, das macht die Menschen wirklich wahnsinnig. Das, und jetzt gehen auch schon die Immobilien nicht mehr. Und das merkt man ja jetzt auch nicht. Also, dass die Leute sagen, ja, aber wir können ja keine Eigenhänge mehr leisten. Mhm. Ja, ich würde auch, wenn ich Bitcoin nicht hätte, ja, Gold, ja, ist ein bisschen ein Substitut dafür, das ist richtig. Aber mir würde es nicht gut gehen. Also ich würde das sehr, sehr negativ alles betrachten.
Mhm. Ja, mir wird es auch nicht gut gehen. Deswegen habe ich auch ein Verständnis dafür, was in der Welt passiert. Und ich versuche manchmal mehr also eine betrachtende Rolle einzunehmen und die Dinge manchmal gar nicht so zu bewerten. Das ist, fällt einem nicht immer leicht, insbesondere wenn man vielleicht auch mal persönlich betroffen ist, was ja auch passieren kann. Aber generell versuche ich die Welt immer so aus einer Vogelperspektive zu betrachten. Und ich habe Verständnis dafür, dass Menschen, die Bitcoin nicht kennen, in Pessimismus verfallen. Ganz klar. Also das muss ich ganz einfach sagen, weil die auch nicht sozusagen die systemischen Probleme sehen können, weil sie vielleicht den Zugang nicht zu den Informationen haben. Ich weiß auch nicht, was es ist. Es ist schwierig, das zu definieren. Aber es ist so, wie es ist. Und eine Sache noch zu der Diversifikation. Charlie Munger, der ja der Partner von Warren Buffett war, der hat zum Beispiel immer gesagt, Diversification, also nicht diversifizieren. Und das ist, glaube ich, auch ein Mythos, dieses, ich sage immer, stack on your winners. Also etwas zu verkaufen, weil es gut gelaufen ist, ist eigentlich total irrational. Also wenn etwas gut läuft und etwas hat, also ich rede jetzt einmal vom Investieren und dann vom Sparen, weil wir müssen ja unterscheiden, Bitcoin, wie du richtig gesagt hast, ist ja nicht investieren, Bitcoin ist einfach Sparen. Und beim Investieren selber sollte man ja darauf achten, was ist der Cashflow? Ist das Unternehmen unterbewertet? Und da finde ich, können die Guidelines von Warren Buffett einem auch als Bitcoiner, auch wenn er natürlich Bitcoin ablehnt, weil es auch ihn in seiner Existenz irgendwo bedroht. Und vielleicht, ja, ist es auch, sind wir, man sagt ja so dieser Homo Technicus, Menschen, die mit Technologie aufgewachsen sind, haben eine andere Fähigkeit, Technologie zu verstehen und sich vorstellen zu können, was möglich ist, als Menschen, die damit nicht aufgewachsen sind. Und vielleicht fehlt ihm auch die Vorstellungskraft, weil zu Bitcoin gehört schon eine gewisse Vorstellungskraft, weil es ist schon so ein bisschen merkwürdig. Also Bitcoin ist schon irgendwie strange, ne?
Du hast halt wirklich diese Kapitäne des Fiat-Systems. Lustigerweise hast du ja einige genannt. Mhm. Einige dieser Hedgefonds-Typen, von denen ich vorher so kritisiert habe, es wird ihnen egal sein, sie werden auf ihrer Yacht in den Hemden sitzen und werden sich jetzt nicht ärgern über mich. Dieser Druckenmiller und der Bill Miller und all die haben das schon verstanden. Also lustigerweise sind es ja diese Risikotypen, die für den Fiat-Stress bezahlt werden, die es verstanden haben. Wer es nicht verstanden hat, weil sie sich in ihrer Existenz, wie du richtig siehst, bedroht fühlen, sind so ein Buffett, ein Munger, auch ein Bill Gates ist ja dagegen. Ne? Would short it if I could. Ne? Er könnte ja, ich keine Ahnung, wie er drauf kommt, dass er es nicht kann, aber lustigerweise ein Nassim Taleb, der auch, bei ihm ist es, glaube ich, ein Ego-Problem. Der kommt nicht darüber hinweg, quasi, dass er es nicht erfunden hat, glaube ich. Ja. Und dann natürlich ein Stieglitz und ein Rubini, also diese Fiat-Ökonomen, die quasi die Hohepriester der Fiat-Kirche darstellen, die natürlich, für die ist das der Teufel. Aber das Lustige ist, sie reagieren immer extrem emotional. Letztens hat auch der IWF, ja, hat ja wieder versucht, bei El Salvador irgendwie Probleme zu bereiten und sie müssen das Bitcoin-Law zurücknehmen. Du kannst diesen Leuten, wenn sie auf der Bühne sitzen und über Bitcoin reden, du kannst ihnen den körperlichen Schmerz ansehen, jedes Mal, wenn sie das Wort Bitcoin sagen müssen. Das ist also die emotionale Power von dem ist wirklich irre.
Ja, ist witzig, ne? Es ist irgendwie witzig. Ich finde das interessant. Also ich beobachte auch das, denke ich, also ich habe zum Beispiel bei Nassim Taleb insbesondere, das hat mich irgendwie richtig beschäftigt. Habe ich gefragt, wieso versteht er das nicht? Es ist ja eigentlich das ultimative Asset, um sich gegen einen Black Swan Event sozusagen abzusichern. Aber er sagt, du kannst dich gegen einen Black Swan Event nicht absichern. Und das stört ihn irgendwie, dass jetzt kryptografisch etwas entstanden ist, das anscheinend diese Möglichkeit gibt. Er kann sich das, glaube ich, nicht erklären. Und ist übrigens auch der Grund dafür, dass es wichtig ist, dass Satoshi Nakamoto Pseudonym war, weil diese Abneigung gegenüber Bitcoin und diese Abneigung gegenüber Technologien, die aus der Sicht gewisser Individuen entweder gegen ihre Ideologie verstoßen oder schlecht für die Menschheit sind, halt immer verboten oder unterdrückt wurden. Und deswegen wissen wir vielleicht auch gar nicht, was das echte Potenzial der Menschheit ist, weil wir es noch nie ausschöpfen konnten. Und sicherlich gab es auch verschiedene Kulturen, auch untergegangene Kulturen, über die wir jetzt sehr viel lernen, beispielsweise die Sumerer, dann die Akkadier. die andere Lebensweisen hatten, wo Geld eine ganz andere Funktion hatte, wo Menschen nicht mehr arbeiten mussten, weil es so harte Währung gab und solche guten buchhalterischen Systeme, dass eigentlich genug da war und dann konnten Menschen sich um Mathematik, Philosophie, also das sind ja alles Dinge, die, für die man sehr viel Zeit braucht, auch für Innovation braucht man sehr viel Zeit. Otto Lilienthal, das war ein Deutscher, der hat den ersten Gleitflug gemacht und dann haben die Wright-Brüder, das waren Amerikaner, so dass, sagen wir mal, das Fliegen erfunden ist vielleicht der falsche Begriff, aber zumindest haben sie den ersten Flug mit einem motorisierten Flugzeug gemacht. Und was interessant war, die haben 1903 haben sie dann den erfolgreichen Flug gemacht und die haben 1899 angefangen. Also es sind 4 Jahre gewesen. Mhm. Und innerhalb dieser 4 Jahre haben die 3 Prototypen gebaut. 2 Prototypen ohne Motor und 1 Prototypen mit Motor. Ich frage dich jetzt mal, wie viel glaubst du, hat das gekostet in Dollar?
In damaligen Dollar?
Genau,
oder in heutigen
Dollar? Damaligen.
40.000.
1.000 Dollar. Das hat 1.000 Dollar gekostet, weil das war ein Goldstandard. Die Jungs, das waren 2 Brüder, die hatten einen Fahrradladen. Und der Fahrradladen der hat gereicht, dass die das finanziert konnten und die Zeit hatten, die Innovation auch umzusetzen. Und Innovation und einfach Denkprozesse brauchen sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die ich so aus der Zeit mitgenommen habe, während meines Studiums, wo ich halt mich sehr, sehr intensiv mit Warren Buffett beschäftigt hat, der hat gesagt, am Tag sitzt ihr 4 bis 5 Stunden auf einer Bank, liest Zeitung oder starrt in die Luft. Ja. Einfach, um gute Entscheidungen zu treffen. Und dieser Fokus, den auch Stress eigentlich nicht zulässt, ist sehr, sehr wichtig für die Ausschöpfung des menschlichen Potenzials, weil ich glaube schon, dass es einen Grund gibt, warum jeder Mensch auf diese Erde kommt und dass jeder Mensch ein Potenzial hat. Und wir sollten, was heißt wir sollten, aber es würde Sinn machen, dass sich Menschen lernen, auf ihr Potenzial zu konzentrieren, aber die Menschen haben gar keine Zeit dafür, weil sie quasi lernen, Teil eines Systems zu werden. Und das, ja, ist interessant und dieser Fokus, den Bitcoin. Also es benötigt Fokus, um sich mit Bitcoin zu beschäftigen, weil Bitcoin gibt auch Fokus, weil Bitcoin einem mehr Zeit gibt und mehr Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen und zu erkennen, was ist mein Potenzial und dann kann ich meiner Leidenschaft nachgehen und kann diese Leidenschaft zu 100% verfolgen.
Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code WASBITCOINBRINGT für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code WASBITCOINBRINGT bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. Absolut, also wenn du wirklich in der Geschichte zurücksiehst, jetzt reden wir mal nicht über Bitcoin. Bitcoin zeigt uns das jetzt wieder, finde ich. Aber natürlich, ja, die großen Philosophen hatten viel Zeit. Ja, ich habe mal eine Geschichte, ich weiß nicht mehr, wer es war. Es gibt Autoren, die haben Monate damit verbracht, irgendwo auf einer Bank rumzuliegen und nachzudenken, bis ihnen irgendwann. Und mir geht es ja auch so, ihr arbeitet ja auch kreativ. Vor allem, wenn ich jetzt Videos mache oder Texte schreibe, die werden immer nur gut, wenn ich Zeit habe. Ja. Stress, Druck ist etwas, das funktioniert nur extrem selten. Ja. Ich meine, Klammer auf, in einer Tageszeitung beispielsweise, so wie ich trainiert wurde auch, funktioniert es, muss es funktionieren. Also das ist wieder was anderes, aber da lernst du dann quasi innerhalb von kürzester Zeit kreativ zu sein, aber das heißt, das ist nicht unbedingt Stress.
Leidet darunter die Qualität des Outputs?
Das ist eine wirklich gute Frage, über die ich mir viele Gedanken gemacht habe, weil viele Dinge würden ja gar nicht existieren, wenn du den Leuten die Zeit gibst. Also du musst schon auch einen gewissen Zeitrahmen geben. Ich habe zum Beispiel in meinem Alltag oft das Gefühl, also einige der besten Videos, unabhängig von den Podcasts, die Podcasts sind für mich Standardprogramm, das ohnehin läuft, aber von den YouTube-Videos, die ich mache, einige der besten finden an Tagen statt, an denen ich eigentlich gar keine Zeit habe. So, wo ich mir denke, nein, ich habe jetzt Bock, dieses Video zu machen und ich nehme mir jetzt diese Stunde, aber dafür muss ich das in der Stunde machen. Mhm. Und dann muss es auch in der Stunde fertig sein und es könnte theoretisch besser werden, aber wenn ich jetzt die Zeit brauche, um es besser zu machen, dann mache ich es gar nicht, weil ich die Zeit nicht habe. Das heißt, das ist wirklich ein schmaler Grat, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, aber es ist nicht Stress, es ist eine freiwillige, Aktion, die ich in dem Sinne mache. Stress ist für mich, ich muss jetzt das noch erledigen, hier noch erledigen, den noch anrufen, dieses E-Mail noch schreiben, meine Steuer. Das stresst mich da, dass ich meine Steuer noch machen muss oder Dinge tun muss, die wirklich mir in meinem kreativen Prozess gar nichts bringen. Ja. Ja? Und ich glaube, das muss jeder für sich herausfinden. Ich glaube, was wirklich viel geholfen hat, du hast es vorher kurz erwähnt, dass man auch keine Zeit hat, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Da ist einer der Gründe für den großen Bitcoin-Boom natürlich während und nach der Pandemie, dass die Menschen doch Zeit hatten, sich mal wieder einen langen Podcast reinzuziehen oder ein Buch zu lesen und so. Ich hoffe, dass es und dann, also bei mir war es so, dass ich dann gesagt habe, naja, okay, aber ich habe jetzt gesehen, dieses Leben ist möglich. Warum soll ich mich dann wieder zurück ins Büro begeben und wieder in dieses alte, gestresste, wirklich Fiat-Leben eigentlich hinein? Ich glaube, es gab viele Leute, die so gedacht haben. Manche haben es umgesetzt, manche nicht. Und manche gehen eben zum Extrem und sagen, da pfeife ich drauf, ich ziehe nach El Salvador, ich ziehe dahin. Und kann man sich natürlich auch so aus dem westlichen, sage ich jetzt mal, Stress befreien. Aber die echte Herausforderung für mich ist, den Stress für sich selbst unter Kontrolle zu bekommen und da auch sein eigenes Potenzial dann freizulegen eigentlich.
Ja, ist interessant. Also Covid habe ich ähnlich wahrgenommen. Covid war so wieder so eine Situation, da kannst du wütend werden oder du kannst einfach sagen, okay, wie gehe ich damit um? Was bedeutet das für mich? Und was ich für mich rausgenommen habe, ist ähnlich wie du. Einmal hatte man weniger Meetings, weniger Reisen und so weiter und ich bin zur Ruhe gekommen. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich mich dann voll und ganz entschieden habe, Leon, Bitcoin, also fokussiere dich da drauf. Und das war, ja, und da muss ich das vielleicht doch, insofern ist das Covid verschuldet, weil ich einen ähnlichen Prozess durchlaufen habe und gemerkt habe, ich brauche ja vielleicht diesen Stress gar nicht, vielleicht brauche ich auch dieses Meeting nicht oder so. Du fängst auch an irgendwie, ich finde, man muss auch mit seiner eigenen Zeit lernen, umzugehen und seine eigenen Zeit lernen zu schätzen. Und ich habe auch lange gebraucht, so Ruhephasen schätzen zu können. Diese Ruhephasen, wenn du mal runterkommst, also rein körperlich, dass der Körper sich erholen kann, aber dass man auch gute Entscheidungen treffen kann. Und wie ich eigentlich drauf gekommen bin, ist, ich hatte jahrelang habe richtig mit mir zu kämpfen gehabt, weil ich mich immer dafür niedergemacht habe, dass ich nicht früh genug Bitcoin gekauft habe, obwohl ich es erkannte. Ja, weil ich habe mich ganz. Ja, ist so. Also, das hat jahrelang hat mich das beschäftigt. Dieses, wieso hast du dich so intensiv damit beschäftigt, aber nur aus dieser akademischen Perspektive und nicht aus dieser, und hast du nicht aktiv gemacht. Und dann habe ich gesagt, das ist eine einzige Entscheidung, die du nicht getroffen hast. Das sind jetzt 5 Jahre gewesen. Und du hast innerhalb dieser 5 Jahre dir nie mal einen Tag, eine Woche Zeit genommen, nur die Entscheidung zu treffen, will ich dazu 100% rein. Und dann bin ich einfach, habe gesagt, eine einzige Entscheidung kann das gesamte Leben verändern. Und deswegen möchte ich mir jeden Tag Zeit nehmen, wenige Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidung gut zu treffen. Und das habe ich durch Bitcoin eigentlich gelernt.
Es ist am Ende des Tages immer die richtige Entscheidung. In dem Sinn, weißt du, es gibt ja in dem Sinn fast keine falschen Entscheidungen, außer irgendwie aus dem Flugzeug zu springen ohne Fallschirm. Das ist dann meistens die falsche Entscheidung. Ja. Aber das muss man auch erstmal lernen. Und am Ende des Tages, ich weiß nicht, sich darüber zu ärgern, dass man nicht früher Bitcoin gekauft hat, ist ja auch fast noch Fiat-Stress-Denke.
Auf jeden Fall.
Weil du bist nicht die Anzahl der Bitcoin auf deiner Hardware-Wallet. Es ist einfach, um es auf Französisch zu sagen, scheißegal.
Ja. Ja?
Sondern du bist das, was du aus dem machst, wofür du die, was du dir da freigeschaufelt hast. Und das heißt, die eigentliche Arbeit, das eigentliche Proof of Work beginnt ja eigentlich erst, nachdem man sich von dem Stress befreit hat und auch die Zeit entdeckt hat. Und vielleicht muss man auch fairerweise dazu sagen, es muss nicht unbedingt nur Bitcoin sein. Bitcoin ist extrem hilfreich, aber ich glaube, ich erlebe das schon auch. Ich bin ja fast 10 Jahre älter als du und ich erlebe das schon auch, gerade bei in meiner Generation, wenn dann schon mal die Kinder da sind, das ist nochmal ein zusätzlicher Stressfaktor, zum Beispiel auch während der Pandemie, also gerade Familien hatten da den ultimativen Stress, das war nicht diese Entschleunigungsphase, die das viele erlebt haben ohne Kinder. Aber es ist nicht nur Bitcoin. Es hat auch was damit zu tun, dass man älter wird, reifer wird, dass man gerade als Mann auch, wenn du irgendwann mal im Beruf einigermaßen angekommen bist und dir denkst, okay, jetzt habe ich mich da durchgestresst, Schule, Studium, Berufsanfang, jetzt bin ich da etabliert, kann mir ungefähr ausmalen, wo es hin mit der Karriere geht und jetzt. Ja, daher kommt dann, glaube ich, auch die Midlife-Crisis. Das hat gar nichts mit dem Alter zu tun, das ist eher so eine Phasensache.
Ja. Ja, du hast natürlich recht. Also, das hat nicht nur mit Bitcoin zu tun, aber Bitcoin ist diese Basis, dieses gesunde Fundament, dass man sich ins Leben reinigen kann. Das so empfinde ich das. Also, Bitcoin kann einem so eine Stabilität geben und wir haben ja gewisse Metriken für alles. Also, wir haben die Zeit, wir haben Energie messen wir haben Meter und so weiter und so fort. Aber es gab keine Metrik, mit der wir Wert bewerten können. Und wir machen es jeden Tag. Also wir waren jetzt, egal ob wir einen Kaffee trinken gehen, ob jemand dein YouTube-Video schaut, alles ist eine Form der Bewertung. Also die zwischenmenschliche Interaktion, die geschäftliche Interaktion, das hat immer mit Bewertung zu tun. So. Und es gab keinen Maßstab für Wert. Und noch schlimmer, die Währung, mit der wir Dinge bewertet haben, hat dann auch im Wert verloren.
Ja.
Also du bewertest eigentlich alles negativ. Das ist die Inflation.
Ja.
Und bei Bitcoin ist es auch deswegen, jemandem Bitcoin zu geben, hat fast, ich will jetzt nicht zu esoterisch werden, aber es hat fast was Spirituelles, weil du jemanden damit wirklich wertschätzt. Weil du weißt, diese Satoshi, die ich jetzt weitergebe, wenn das Individuum, das diese Satoshi behält, damit ordentlich umgeht, das heißt, sie in einem Bitcoin-Kreislauf weitergibt oder sie behält, kannst du das Leben dieser Person wirklich langfristig positiv beeinflussen. Und bei Fiat-Geld, weißt du, hier ist das Geld, das verliert an Wert und jetzt ist es deine Aufgabe, das zu investieren, damit es nicht an Wert verliert und jetzt viel Spaß mit dem Stress.
Genau, es ist ja gar kein Wunder, wenn man es so betrachtet, dass Fiat, die Fiat-Welt Stress auslöst, wenn du eigentlich, das ist wie mit dem Stein von Sisyphus, nicht? Du bist immer damit beschäftigt, den Stein hinaufzubewegen. Du himmelst diejenigen an, die ihn schneller hinaufbewegen als du, aber die sind auch damit beschäftigt, den Stein hinaufzubewegen und gemeinsam lacht ihr über die, die daneben sitzen und ein Picknick machen und das mit dem Stein einfach aufgegeben haben. Und das ist genau diese Sache mit Bitcoin und deswegen bin ich auch jetzt, also einer der Kerndinge, über die ich nachdenke, wenn es um Bitcoin geht, sind die technische Innovation. Die technische Innovation ist die Versendung von Werten über digitale Wege, so wie es Satoshi auch beschrieben hat, dass es möglich ist, erstmals ohne jemanden anderen, dass jemand anderer Buch führt, dass du einfach quasi über das Internet Werte versenden kannst. Und der Art und Weise, wie er das erreicht hat, ist die absolute Knappheit von Bitcoin mit diesem ganzen Austrian Economics Background, den du dafür brauchst, um, glaube ich, zu verstehen, dass das der Weg ist, um das System so zu gestalten. Und der Effekt des Ganzen, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Satoshi das bewusst war, aber der Effekt des Ganzen ist, dass er da ein Gebilde geschaffen hat, wie du richtig sagst, dass er eigentlich erstmals die Messung von Werte überhaupt möglich macht.
Ja.
Und dann aber zuzugeben, dass wir unsere gesamte spät mindestens bis zurück zu einem harten Goldmünze in der Tasche, die ganze Ökonomie, die ganze Wissenschaft, alles, was wir gebaut haben, eigentlich ohne diese Basis gemacht haben und das jetzt alles in die Tonne treten können, ja, dann ist ja eh logisch, dass sozusagen ein Stieglitz sagt, I hate it, ja, weil es eigentlich sein gesamtes Lebenswerk entwertet.
Mhm.
Und gleichzeitig ist es mir das aber auch wert, dass der Herr Stieglitz damit leben muss, weil das ist schon, also er ist einen Maßstab für Wert zu haben, diesen Urmeter des Geldes, das ist mindblowing. Das ist wirklich, und wir merken es, wie du richtig sagst, wir merken es eigentlich in unserem privaten Leben zuerst, in unserer Einstellung, in unserem Stresslevels, weil bis wir das Ganze auf einer globalen Ebene sehen werden, das dauert noch lange.
Das dauert noch sehr lange. Und es ist interessant, was du gerade gesagt hast, weil eigentlich Bitcoin ist eine Technologie, aber eigentlich ist es eine mathematische Möglichkeit. Also Bitcoin sind Nullen und Einsen, gewisse Zahlen. Private Keys sind 256 lange Zahlenabfolgen. Und kann auch sein, dass Bitcoin schon als Möglichkeit seit Jahrtausenden bestand, aber wir es einfach nicht gesehen haben, weil wir das Verständnis gar nicht dafür hatten, dass es ja eigentlich da ist. Ne? Bitcoin wurde ja entdeckt, nicht gefunden, weil es eine mathematische Möglichkeit ist. Und mir scheint es auch so, als ob Bitcoin uns dahin zurückführt, wo wir eigentlich waren. Also vielleicht gucken wir in 100 Jahren auf die Menschheitsgeschichte zurück und sagen, okay, es gab die und die Kulturen und so weiter, da kam das Mittelalter, das war dann irgendwie ganz dunkel, dann ging es uns wieder besser, dann kam die Aufklärung, dann kam die La Belle Epoque, also der Goldstandard, und dann kam das 20. Jahrhundert, das ist eigentlich das Jahrhundert des Krieges. Und früher war es so, Krieg wurde im Sommer geführt, meistens kannten sich die Leute auch noch, der Zar, also sowieso der Erste Weltkrieg, da waren Queen Victoria, also die englische Könige, war eigentlich mit fast allen verwandt, mit den Deutschen, den Preußen, also den und den Russen. Es wurde Krieg geführt und dann war auch wieder Schluss. Aber dann 1913, 1914, als die Druckerpresse halt losging, wurde jahrelang Krieg geführt. Mhm. Und insbesondere in dem Deutsch-Französischen Krieg hat sich die Front ja gar nicht wirklich verschoben. Also sind über 3 Millionen Menschen gestorben, einfach nur für ein paar Meter. Total sinnlos. Und ich glaube, das können wir irgendwann auch erkennen. Und das hängt mit dem Fiat-Geld zusammen. Das heißt, Bitcoin führt uns vielleicht wieder zu der natürlichen, so wie es eigentlich ist. Also Bitcoin reiht sich für mich in die natürlichen Prozesse des Universums ein und erlaubt der Menschheit, uns wieder sozusagen dahin zu navigieren.
Es ist, ja, und es ist verdammt noch gut so, dass wir das jetzt haben, weil natürlich, ja, der totale Krieg sowie der totale Staat sind Folgen des Fiat-Geldsystems oder des staatlichen politischen Geldes. Und wir sehen ja heute auch die MMT-Bros, ja, für die das Geld immer noch politischer werden muss. Oder die EZB, die dann sagt, naja, wir drucken jetzt Geld, wir sollten zwar nicht, aber jetzt tun wir es. Wir kaufen Unternehmensanleihen. Und wenn wir schon mal dabei sind, kaufen wir aber nur Unternehmensanleihen von grünen Unternehmen, weil wir sind ja gute Gelddrucker. Hm. Wir retten ja noch die Welt mit dem Gelddrucken. Ja. Und die werden das schon ernsthaft glauben. Die sind dann auch wirklich schon so, also in ihrem Rabbit Hole so tief drinnen, dass das für die auch Sinn macht. Ja. Ich glaube, dass das natürlich der Grund ist, warum so viele Menschen dann Bitcoin entdecken, weil sie ja nach einer Lösung suchen. Und, mhm. Ich glaube, die große Herausforderung, aber gleichzeitig auch die große Belohnung, die du dir selbst gibst, ist, dass du du musst das für dich selbst entdecken und umsetzen. Es wird dir nicht von oben jemand sagen. Es wird dir niemand sagen, hey, nimm jetzt dieses Bitcoin-Ding, um dein Leben zu verbessern, sondern es wird eher, die wir jetzt genannt haben, sind dagegen. Mhm. Ja? Mit Ausnahme von Larry Fink, der verstanden hat, bevor die Leute jetzt aus den ETFs in Bitcoin gehen, sollen sie lieber aus den ETFs in meinen Bitcoin-ETF gehen. Ja? Und da sehen wir dann die Spieltheorie, genauso wie bei Bhutan, El Salvador etc. Und davon werden wir noch viel erleben. Und ich glaube, in der nächsten Folge ist dann Zeit, dass wir dann auch wirklich hineinsehen in die Immobilienwirtschaft, wie du auch Bitcoin in der Praxis siehst. Da hast du ja auch einige Artikel dazu geschrieben und vieles dazu geschrieben. Und dort treffen ja dann eigentlich diese zwei Welten aufeinander. Immobilien sind ja eine klassische Form der Fiat-Spekulation, des Fiat-Wertspeichers, und Bitcoin ist dafür ja auch irgendwo die Lösung.
Ja, wenn es wahrscheinlich der klassische oder das klassische Asset in der Fiat-Welt, mit dem man sich gegen Inflation absichern kann und mit dessen man auch irgendwie von diesen Prozessen im Fiat-System profitieren kann, Ob das dann ethisch so richtig ist, ist nochmal eine andere Frage, aber jetzt ist mal einfach, um das zu beschreiben, ist, du leihst dir einfach Geld, weil du weißt, es verliert sowieso an Wert, steckst es in ein Asset, das als Inflationshedge dient, das steigt im Nominalwert mit der Inflation und zahlst die Schulden mit dem Cashflow zurück und hast dadurch mit dem Leverage übrigens, also ohne Leverage macht die Immobilie auch keinen Sinn.
Mhm. Also Hebel, Schulden, ja.
Heben, Schulden, ja. Weil wenn du dir überlegst, okay, ich habe bei der Immobilie vielleicht 5% Rendite im Jahr oder 3% Rendite im Jahr, das ist ja gar nicht mehr so viel. Aber wenn du jetzt dir das Geld leihst und du hast zum Beispiel 20% Eigenkapital drin und 80% Equity oder so, und du hast dann halt ein Leverage von 4,5, sagen wir, du hast ein Leverage von 5, 25, dann sind das 25% im Jahr. Dann wird es wieder interessant. Aber da ist das Problem, was sind die gesellschaftlichen Folgen in die Zukunft herausgezogen. Die werden natürlich immer schlimmer. Schwuppsiwupps, 50 Jahre später sitzen wir hier. Seit 1971 gibt es das Fiat-System in der heutigen Form. Ja. Und Immobilien sind seitdem super gelaufen. Jetzt sind die Zinsen mal wieder hochgegangen. Das heißt, Leverage wird schwierig, weil Kapital sehr viel Geld kostet. Und damit sind die Immobilien auch nicht mehr so interessant als Inflations-Hedge, weil sie unerschwinglich geworden sind.
So, und darüber sprechen wir aber in der nächsten Folge. Ich muss dich jetzt hier aufhalten. Ich danke dir vielmals für diese zweite Folge unserer kleinen Serie zum Thema Bitcoin und Stress, in diesem Fall Fiat-Stress. Bis gleich. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.